In einer Bibelbetrachtung des zu Ende gehenden Viertels haben wir eine Frage gestellt, die eigentlich nicht im Johannesbrief abgehandelt wird, nämlich die Frage, ob es eine Sünde gibt, die Gott nicht vergeben kann. Mich hat das beschäftigt und ich darf euch herzlich einladen, zunächst mit mir ein paar Bibelworte ohne Kommentar und aus dem Zusammenhang gelöst zu lesen. Zunächst Matthäus Kapitel 6, Vers 12. Matthäus Kapitel 6, Vers 12. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Matthäus 9, Vers 2. Und siehe, da brachten sie zu ihm einen Gichtbrüchigen, der lag auf einem Bette. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gichtbrüchigen, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Dann ein Wort aus dem Markus-Evangelium, Markus Kapitel 2, Markus Kapitel 2 und dort Vers 9. Markus Kapitel 2, Vers 7, Entschuldigung. Wie redet dieser so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben? Denn allein Gott. Und schließlich 1. Johannes 1 und dort der 9. Vers. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Sündenvergebung. Wir leben davon. Das ist das Zentrum unseres Glaubens. Wenn es diese Aussage der Heiligen Schrift nicht gäbe, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, dann wäre das, was wir hier am Sabbat betreiben, nichts weiter als eine kulturelle Veranstaltung. Dann würden wir ein paar Lieder singen, jetzt auch mit professioneller Unterstützung. Wir würden uns wärmen aneinander, aber nichts Wesentliches bliebe für unseren Alltag. Welche Bedeutung sollte unser Glaube, sollte unsere Hoffnung haben? Was sollte der Inhalt des Evangeliums sein, wenn nicht der Satz, Gott vergibt alle Sünden. Das ist die Mitte. Und ich werbe darum, dass wir nichts in der Mitte unseres Glaubens dulden, als diese zentrale Aussage mit all dem, was daraus folgt für unseren Alltag. Das ist das Evangelium im Evangelium. Es gibt gelegentlich Auseinandersetzungen, wie wir haben. Ich kann mich erinnern an das Telefonat mit einem Bruder, der mich an einem Sabbatabend anrief, weil er sich an einem Satz in meiner Predigt gestört hatte und wir diskutierten. Ich glaube, das ist eins der längsten Telefonate gewesen, das ich je geführt habe. Wir diskutierten sehr heftig und fanden nicht zueinander in unserer Diskussion. Und am Ende verstieg er sich zu der Aussage, wenn du das, was ich jetzt dir gesagt habe, nicht annimmst, dann kann dir Gott deine Sünden nicht vergeben. Ich habe etwas geschluckt, aber ich glaube, das ist nicht wahr. Ich glaube, dass das die Aussage ist, die wir täglich brauchen, von der wir täglich leben und dass dies die größte Botschaft des Christentums ist, unsere Schuld wird uns vergeben. Aber da gibt es in der Heiligen Schrift Worte, wenige, aber immerhin einige, die etwas anderes sagen. Bleiben wir zunächst bei der Aussage, was sagt die Heilige Schrift über die Sünde? Welche Bedeutung hat Gesetz und Sünde? Die Grundaussage ist doch, egal an welcher Stelle, so nach Jakobus 2, du das Gesetz Gottes überschreitest, du bist immer an dem ganzen Gesetz schuldig. Und damit ist keine Unterscheidung gemacht zwischen Kapitalsünden und lästlichen Sünden, wie wir es im bürgerlichen Gesetzbuch haben, selbstverständlich, und wie dies unsere menschliche Einstellung widerspiegelt und wie dies natürlich auch bei unseren Schwestern und Brüdern in der katholischen Kirche zu beobachten ist, der Unterschied zwischen lässlicher Sünde und schwerer Sünde. Bei Gott gibt es diesen Unterschied nicht. Lüge ist gleichgewichtig wie Ehebruch und Totschlag. Das ist zunächst eine sehr bittere Erkenntnis, und diese Erkenntnis, die belastet uns auch, denn bis hin zu der Aussage des Apostels Paulus, wir sind Sünder und also dem Tode verfallen, ist dies eine Aussage, die uns bedrückt und belastet. Erste Aussage: Jede Sünde ist gerichtswürdig und führt zum Tode. Der Tod als Resultat, als Folge der Sünde, das ist eine unumstößliche Aussage der Heiligen Schrift. Also nicht eine bestimmte Sünde, sondern jede Sünde hat den Tod zur Folge. Bedeutet Trennung von Gott, einen Keil zwischen Gott und Menschen. Paulus sagt in Römer Kapitel 3, Vers 23, wir sind alle Sünder. Wir haben gelogen, betrogen, Christus verleugnet, sind Gott davongelaufen. Auch jener Bruder am Telefon war da nicht auszunehmen. Wir sind alle Sünder und wir sind alle durch unsere Sünde dem Tode verfallen. Aber dabei brauchen wir glücklicherweise nicht stehen zu bleiben. Es ist eine Binsenweisheit, über die wir reden, die mich und euch eigentlich immer wieder neu erregen müsste, dass Gott einen Weg gefunden hat, dass diese Sünde uns nicht mehr trennt, dass diese Sünde nicht mehr zum endgültigen, letzten, unwiderrufbaren Tode führt, weil er für alle Sünden, für alle Tode, für alle meine und deine Schuld gestorben ist. Wir sind es gewöhnt, darüber zu reden, aber diese Selbstverständlichkeit, an der ich auch in dieser Stunde nicht vorbeikomme, müsste eigentlich dazu führen, dass wir fröhliche Menschen sind, nicht immer ein fröhliches Gesicht haben, aber fröhliche Menschen sind, die eine Grundlage haben für ihr eigenes Leben. Die zentrale Aussage in dieser Stunde aufgrund der Heiligen Schrift ist, Gott kann vergeben. Gott kann jede Sünde, jede Schuld vergeben. Auch dem Dieb, dem Unversöhnlichen, dem Totschläger, dem Verleumder, denen, die die Scheiterhaufen angezündet haben, denen, die die Schießbefehle an den Mauern gegeben haben. Jedem Menschen kann seine Schuld vergeben werden. Auch dem Judas. Gott kann. Und wenn ich mit meinem Dreck am Stecken nicht weiterkomme, dann nehme ich mir bestimmte Worte des ersten Johannesbriefes vor. Ich glaube, es ist eine gute Zusammenfassung, wenn wir heute Nachmittag uns eine Stunde hinsetzen. Es reicht eine Stunde, um den ersten Johannesbrief von Anfang bis Ende zu lesen. Einige Bibelworte, daraus möchte ich noch einmal mit euch wiederholen. Im 1. Johannes Kapitel 1, die Verse 8 bis 10. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Kapitel 2, die ersten beiden Verse. Meine Kindlein, solches schreibe ich euch, auf dass ihr nicht sündigt. Und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und derselbe ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Kapitel 3. Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, dass wir Gottes Kinder sollen heißen und es auch sind. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Und dann noch zum Schluss, Kapitel 3, die Verse 19 und 20. Ein goldenes Wort der Heiligen Schrift. Denn daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz stillen vor ihm. Dass, wenn uns unser Herz verdammt,
Gott größer ist als unser Herz und erkennet alle Dinge. Aus dem Zusammenhang gelöst, aber ein Bündel von Worten, die uns zeigen, Gott kann jede Sünde vergeben. Gott gibt nicht auf, uns zu lieben. Dies ist die Nachricht, die ich wie das Alphabet, ich, der Christ Ulich, wie das Alphabet jeden Tag buchstabieren muss, damit ich weiß, ich bin bei Gott aufgehoben. Aber nun kommt das Wort. Es steht, dieses Wort von der unvergebbaren Sünde, es steht im Matthäusevangelium und dort in den Versen, Kapitel 12, in den Versen 31 und 32. Darum sage ich, alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben, aber die Lästerung wider den Geist wird den Menschen nicht vergeben. Wer etwas redet wider des Menschen Sohn, dem wird es vergeben. Wer aber etwas redet wider den Heiligen Geist, dem wird's nicht vergeben, weder in dieser noch in jener Welt. Eine Sünde, die Gott nicht vergeben kann? Ich wünsche, wir hätten viel Zeit, um die Zusammenhänge und die Umgebung dieses Bibelwortes zu betrachten. Die haben wir nicht. Aber eins sei gesagt, dies ist nicht in erster Linie ein theologisches Wort, sondern es ist ein Wort für unsere Praxis, ein Wort für unsere alte griechische Handschriften, die ein Wort hinzufügen. Nämlich, da steht geschrieben, alle Sünde und Lästerung oder Blasphemie wird euch vergeben, den Menschen. Das heißt, das ist Bezug auf unseren Alltag. Das ist etwas, womit wir täglich umgehen. Uns wird die Sünde vergeben. Um diesen Gedanken kreise ich immer. Aber was heißt das nun, das Wort von der unvergebbaren Sünde? Hier steht eigentlich Blasphemie. Blasphemie, Schmährede, Schimpfrede gegen den Heiligen Geist. Es wäre verhängnisvoll, würden wir nur davon reden. Der Hintergrund ist ganz klar Gottes Gnadenangebot. Der Hintergrund ist Gottes pädagogisches Ziel, uns aus dem Würgegriff der Sünde herauszubringen und uns einen Weg zu weisen, wie wir auf seine Seite gezogen werden. Dies ist eine Schocktherapie, die Gott anwendet, damit wir begreifen, wie ernst wir unsere Sünden zu nehmen haben. Es reicht nicht aus, wenn ich jahrzehntelang auf den Knien liege und sage, Gott, nimm mir diese Sünde weg, wenn da nichts passiert in meinem Leben. Da muss Gott gelegentlich laut mit uns reden, damit wir es verstehen. Wir verstehen das nicht im Augenblick als Liebe, was da auf uns zukommt, aber notwendig mag es durchaus sein. Es ist weit über 40 Jahre her, da hatten meine Frau und ich ein Wochenende mit jungen Leuten an der Ostsee zu verbringen. Meine Frau hatte für das leibliche Wohl zu sorgen und ich für das geistliche Wohl. Und wir hatten einen Sohn, unseren Erstgeborenen, der konnte laufen. Und ihr wisst, wie die jungen Kinder dann laufen. Wir mussten ihn dabei haben, weil niemand in der Gemeinde bereit war, ihn für dieses Wochenende aufzunehmen. Ich baute die Zelte auf, in der Erwartung, die jungen Leute kommen. Und unser Hilmar war immer kontaktfreudig. Wenn man dem eine Tasse hingehalten hat, dann hat er getrunken, was da drin war. Und er ging in jedes Zelt und besuchte alle Leute in der Umgebung. Ständig war der Junge weg. Und dann reichte es mir, weil ich Angst hatte, dass er zum Wasser läuft und dass da eine Gefahr drohte. Da habe ich etwas getan, wessen ich mich heute noch schäme. Ich habe einen großen Strick genommen und habe den Jungen an seinem Geschirr, ihr kennt das vielleicht, ihr Älteren noch nicht, da hat man die Kinder so gehalten, wenn sie gelaufen sind, auf der einen Seite und an der Seite ein Zeltpflock. Und er konnte in jedes Zelt. Aber irgendwann gab es dann großes Geschrei. Und dann kamen die jungen Leute, die jungen Mädchen, die sprachen dann von Tierquälerei und solche Geschichten. Und haben gesagt, ja, wir kümmern uns drum. Brauchst du keine Angst zu machen. Und dann kamen die jungen Männer und dann gab es andere Interessen. Und plötzlich war der Junge weg. nirgendwo zu sehen, in keinem Zelt. Wir liefen zum Strand, nirgendwo der Junge zu sehen. Die Panik, die ich hatte, der Junge ist weg und ich habe die Verantwortung. Und dann sah ich ihn hinten auf der Mole. Mole mit diesen wackeligen Steinen, ihr kennt diese Unebenheiten. Und ich lief hinterher, ich rief ihn. Und er dachte, ich mache Spaß. Und er lief schneller. Und da schrie ich aus Leibeskräften und drohte ihm eine Tracht Prügel an. Er wusste nicht, ob das Spaß oder Ernst war. Aber in dem Augenblick war ihm klar, jetzt passiert's. Und als wir uns hatten, haben wir beide geheult. Prügel hat er nicht bekommen. Schocktherapie. Gott hat manchmal in deinem und meinem Leben keine andere Lösung, weil wir es ja seit Jahrzehnten wissen, weil wir das Wort Gottes kennen, weil wir seine Liebe erfahren haben, weil wir begriffen haben, was es bedeutet, erlöst zu sein, Christ zu sein, aufgehoben zu sein. Trotzdem werden wir verrückt und laufen Gott davon. Und es kann sein, dass Menschen wieder besseres Wissen, Gott, die Kraft des Heiligen Geistes leugnen. Und deshalb keine Chance bei Gott haben. Aber nicht, weil Gott nicht kann, sondern weil wir nicht. Gott könnte. Gott hätte dem Judas auch vergeben können. Aber er hat dem Herrn Jesus keine Chance gelassen, mit ihm einen neuen Anfang zu machen. Hinter der Schärfe der Warnung will ich den liebenden Vater sehen, der kein furchtbarer, nur gerechter Richter ist, der Recht haben will, sondern den Gott, der mich zurückbringen will, der mir einen Weg weisen will. Unvergebbare Sünde, Lästerung des Heiligen Geistes. Was ist dahinter zu verstehen? Es geht ganz klar nicht um Schwäche hier. Es geht nicht darum, dass da ein Fragender vor Gott steht, sondern das ist ein Wissender, der wieder besseres Wissen sich von Gott lossagt. Ein bewusster Aufstand gegen die Kraft des Heiligen Geistes. Menschen haben Gottes Liebe erkannt, seine Kraft und seine Wirkung kennengelernt, leben davon und leugnen, dass Gott ihnen hilft. Das ist ungeheuerlich. Auf eine kurze Formel gebracht, es kann sich hier nur um Menschen handeln, die Gott kennengelernt haben und die trotz dieser Erkenntnis Gott ablehnen, die Erfahrungen mit Gott gemacht haben, die wissen, worum es geht. Ich sage es jetzt mal modern, Adventisten, die die Bibel kennen, die wissen, was die Heilige Schrift von uns erwartet, die wissen, wie Gott einen Schutzwall um uns errichtet hat. Und ihr dann bewusst Nein sagen, sich Gott entfernen. Die sagen, Gott, seine Liebe brauche ich nicht. Es sind in der damaligen Zeit die Juden gewesen, die Pharisäer gewesen, die Jesus verleugnet haben, die hinter Jesus nicht Gott gesehen haben, sondern einen Menschen, einen Aufrührer, einen Selbstgerechten gesehen haben und die ihn deshalb zum Tode befördert haben. Darum geht es und nicht um andere Menschen. Es geht also nicht darum, dass man aus Sorge, in der Belastung seines Herzens, aus der Angst seines Herzens die Not haben könnte, die Sünde oder die Blasphemie wieder den Heiligen Geist zu begehen. Dies ist nicht eine einzelne Sünde, sondern das ist die Haltung eines Menschen, der wieder besseres Wissen handelt. Das ist also nicht ein Wort von Atheisten, sondern ein Wort von Theologen, das hier gesprochen wird. Lästerung des Geistes, wo doch unbestreitbar die Wirkung des Geistes vorhanden ist. Das ist beruhigend und erschütternd zugleich. Beruhigend, weil es nicht um eine einzelne Rede geht. Ganz klar wird hier im Matthäus-Evangelium gesagt, alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben. Auch die Sünde, auch die Lästerung des Heilands Jesus Christus. Aber wer die Macht Gottes verleugnet, dem kann nicht geholfen werden. Also kein noch so, ja, wie soll ich sagen, methodistisch-katholischer täglicher keine Beruhigungspille kann uns helfen, das schaffe ich schon noch, sondern die ganz bewusste Hinwendung zu Gott, das Festhalten an Gott. Daher glaube ich, dass wir die Frage nach der unvergebbaren Sünde, nach der Lästerung des Geistes, nicht zum Zentrum unserer Sündentheologie machen sollten. Weil dann ein Ton der nagenden Angst ins Evangelium gestreut wird. Ich weiß, dass ich täglich Sünder bin, dass ich auch morgen wie heute von der Liebe Gottes abhängig bin. Ich weiß, dass für diese Sünde der Herr Jesus gestorben ist, damit ich nicht sterben muss. Und deshalb darf ich heute jubeln. Ich glaube, dass dieser Tag, auch wenn ich über die Sünde rede, ein Tag des Zudeckens ist, ein Tag der Adventfreude ist und dass ich eigentlich deshalb Adventist bin, weil ich weiß, ich bin bei Gott aufgehoben mit der ganzen Zukunft, die ich noch vor mir habe. Dieses Zentrum will ich mit allen Mitteln verteidigen. Sünde gegen Jesus, Sünde gegen den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, wie es euch berührt. Mir geht ein Stich durchs Herz, wenn ich lese, dass die Sünde und die Lästerung des Sohnes Gottes vergeben wird. Wie nahe kommt mir Gott? Welchen Weg hat er gefunden, damit ich erlöst sein kann? Und auf der anderen Seite will ich die Macht Gottes in meinem Leben nicht als Lästerung ablehnen. Ich denke, es geht euch wie mir, dass es Schwächephasen in unserem Glaubensleben gibt. Insbesondere Menschen, die in Not geraten, Menschen, die Krankheit erleiden, Menschen, die vielleicht durch die Wirtschaftskrise in eine schlimme ökonomische Lage gekommen sind, Menschen, die im beruflichen Umfeld, in der Familie, vielleicht auch in der Gemeinde Probleme und Nöte haben, könnten sich mit dieser Frage mehr herumschlagen, als gut für sie ist. Aber ich weiß, Gott bringt mich durch. Seine helfende, heilende Hand ist täglich da. Für mich ist, im Gegensatz zu dem, was in Matthäus 12 steht, Römer 8 ein Schlüsselwort. Und dieses Wort in Römer 8, das möchte ich gern öffentlich dagegen setzen. Römer Kapitel 8. Und dort lesen wir in den Versen 31 bis 33. Was wollen wir hier nun dazu sagen? Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschonet, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles geben? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist. Welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns? Wer will uns von Gott reißen? Wenn ich in meiner Schwäche, in meinem Alltag, mit den Charaktersünden, mit denen ich nicht fertig werde, zu ihm komme und sage, Herr, ich habe keine andere Wahl, als dass du mir meine Sünden vergibst. Welche Zukunft sollte ich haben, wenn dieses Wort nicht wahr wäre in meinem Leben? Ist Gott für mich? Wer mag wider mich sein? Ich habe gut lachen. Auch dann, wenn ich voller Sorge bin, wenn ich beruflich familiär, wirtschaftlich nicht weiter weiß. Und die Begründung für meine Sicherheit: Gott ist hier, der gerecht macht. Gott ist hier, der einen Weg gefunden hat, dass ich aufgehoben bin, dass ich eine Zukunft habe. Deshalb kann ich alle meine Sündenüberwindungsprogramme und Gerechtigkeitskrämpfe hinter mir lassen, weil Jesus Christus auf meiner Seite ist. Ich brauche keine täglichen Buß- und Bittgänge zu machen, weil ich weiß, dass Gott da ist. Er greift ein, er ändert, er bewirkt. Und nun ein letztes, der Hintergrund der Geschichte in Matthäus 12. Jesus hat Wunder getan. Jesus hat den Menschen mit der verkrüppelten Hand geheilt. Er hat einen Besessenen geheilt. Das Volk ist stumm vor Staunen, vor wortlosem Lob. Es ist wie eine Entgeisterung dieser Menschen, dass sie begriffen haben, wer macht das? Wer kann so etwas? Und dann rufen sie aus, das ist Davids Sohn. Vers 23. Wie mögen die Geheilten nach den Sekunden des Entdeckens gejubelt haben, gesprungen sein? Ich kann mir vorstellen, dass ihr Mund nicht mehr zu stillen war. Dass ihr Mund schrie vor lauter Freude und Begeisterung, dass Gott in ihr Leben getreten war. Paula Jordan hat einmal die 10 geheilten Leprösen gemalt. Dieses Bild ist sehr eindrücklich. Sie springen, freudeverzerrte Gesichter, die Krücken fliegen nur so durch die Luft. Das sind die einen. Und die andere Seite, die Pharisäer, die dasselbe erlebt haben, die dabei waren, die Zeugen waren, die das Wunder Jesu miterlebt haben vor ihren Augen, stehen abseits, beraten, hecken dumme Fragen aus und sagen schließlich, wer kann sowas? Nur der Beelzebub, der Teufel. Und darauf kommt die Reaktion Jesu und sagt, diese Leute, die es besser wissen, die Erfahrung gemacht haben, die jetzt dieses Wunder hier erlebt haben, diese Leute, die die Kraft des Heiligen Geistes leugnen, denen kann niemand helfen. Das ist nicht die Frage, ob Gott nicht vergeben könnte, sondern das ist die Tatsache, dass diese Leute mit all dem Wissen, das sie angehäuft haben, Jahrzehnte studiert, Pharisäer waren sehr, sehr kluge Leute, aber nichts Wesentliches begriffen haben und das Lager gewechselt haben und sich gegen Gott und seine Macht gestellt haben. Auf der einen Seite die Sünder, die da sagen, wir brauchen Gott, um leben zu können. Und auf der anderen Seite die Leute, die gesagt haben, haben wir nicht nötig. Die Selbstgerechten, die wissen, dass sie alles schaffen, dass sie mit jedem Trick irgendwie durchs Leben kommen. Und das ist Blasphemie gegen den Heiligen Geist. Ohne Chance. Die größte Befreiung: Menschen, die Vergebung erhalten haben, die Kraft gefunden haben, nicht nur an sich zu denken. Und das macht die Gemeinde aus. Das macht die Christen aus. Menschen, die aufgehoben sind in Gott, die eine Zukunft in Gott haben, die sich über ihre Zukunft bei Gott keine Sorgen zu machen brauchen. Ich bin Gottes Kind. Punkt. Ohne Kleingedrucktes, ohne Wenn-Sätze, wenn du freundlich bist und höflich bist und nicht mehr an dich denkst. Ohne alle Konditionen. Ich bin Gottes Kind. Ich bin erlöst. Dann kann die Welt anders werden. Dann kann das ausstrahlen in die Gemeinde. Dann kann das eine Motivation sein, wie wir frei werden, froh werden, Evangelium verkündigen können in dieser unserer Welt. Gott segne uns, dass wir aus diesem Teufelskreis des Denkens um die Lästerung des Heiligen Geistes herauskommen aus dieser Angst und begreifen, du und ich, wir sind auf Gottes Seite. Gott ist auf unserer Seite. Wer will uns dann noch verklagen? Ich danke dir, dass du einen Weg zu mir, dem Sünder, gefunden hast. Ich danke dir, dass ich mich nicht selbst aus dem Sumpf herausziehen muss. Ich danke dir, dass du, Jesus, ans Kreuz gegangen bist, für mich und meine Schwestern und Brüder gestorben bist, für alle Menschen auf dieser Erde, die meinen, nicht allein zurechtzukommen. Herr, ich bitte dich, gib, dass wir uns dicht bei dir halten, damit wir eine Zukunft mit dir haben. Bewahre uns vor Angst in unserem Glauben. Gib, dass wir begreifen, dass wir keine Sorge zu haben brauchen, was unser jetziges Leben angeht, was unsere Familien und Freunde angeht, unsere Gemeinde, unsere Kinder, weil wir wissen, dass du auf unserer Seite bist. Herr, erhalte uns bei dir. Amen.